So, hallo miteinander. Guten Morgen. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, soll ich mit Guten Morgen oder mit Hallo begrüßen, weil Guten Morgen um 12 schon fast ein bisschen knapp ist. Ja, aber trotzdem, es freut mich riesig, dass ihr alle da seid. Bude voll, echt super. Ja, und wir sind gespannt auf den heutigen Gottesdienst. Wie ihr vielleicht schon vernommen habt in der App, hat man das Thema ja angekündigt. Was sagt die Bibel zu Land und Volk Israel? Eine sehr spannende Frage, die uns immer wieder bewegt, auch im Alltag. Wir sehen viel und hören viel. Was hören wir, was sehen wir, ist die große Frage. Wir wollen uns heute dem Thema mal etwas widmen und haben dafür eine Expertin eingeladen, die Dina. Dina, darfst du bitte auf die Bühne kommen. Die Dina ist beim CSI, bei den Christen an der Seite Israels. Dort ist sie Referentin und ist dort vor allem für die Jugend auch zuständig. Sie sagt gleich noch ein paar Sachen zu sich. Der CSI ist ja uns schon bekannt. Wir arbeiten ja mit der Israel-Gruppe, mit dem CSI zusammen. Dina war schon zweimal hier, heute ist sie das dritte Mal hier. Ja, Dina, einfach mal, um dich näher kennenzulernen. Ja? Wie bist du zu dem Thema Israel gekommen?
Ja, also... hallo erstmal. Alle guten Dinge sind drei und heute bin ich aber nicht nur zum dritten Mal hier, sondern auch zum ersten Mal bei euch am Sonntagmorgen da, denn davor haben wir einmal Schabbat zusammen gefeiert, wir haben mal Passafest zusammen gefeiert, wir haben das einfach mal so erlebt, diese Feste, die da in der Bibel stehen und entdeckt, was daran auch für uns ist und was für uns für ein Schatz da drin zu entdecken ist. Genau, ich bin Dina Erhardt, komme aus Mannheim aktuell. Mal gucken, wie lange wir dort sind oder wie auch immer. Mein Mann und ich sind da vor einem Jahr hingezogen, haben geheiratet. Und er ist jetzt heute dort in unserer Gemeinde im Einsatz und ich darf hier sein. Mir wurde das Thema Israel in die Wiege gelegt, was echt eine schöne Sache ist. Meine Eltern waren schon immer damit verbunden durch ihre Gemeinde früher. Es war ein ganz, ganz großer Schwerpunkt da. Und so sind wir fast alle zwei Jahre eigentlich nach Israel gegangen. Ist immer so ein Jahr das Geld zusammengekratzt so ein bisschen und dann im nächsten Jahr wieder alles eingesetzt, um irgendwann dann auch zu sechs nach Israel zu gehen, genau.
Ja, da kurz anknüpfen. Familien sind wir eng verbunden. Ihr Vater, der Manasse, ist ein Jugendfreund von mir. Mit ihm war ich auch schon zu Jugendzeiten oft in Israel. Ja, also da kommt es wohl her, kann ich bestätigen. Ja. Ja, Dina, was hat dich bewogen, dieses Thema zu studieren?
Genau, ich habe einmal, als ich 18 war, habe ich ein Jahr in Israel verbracht. Mir war immer das Thema Holocaust sehr, sehr wichtig, ein Herzensthema und ist es auch immer noch. Ich wollte mit Holocaust-Überlebenden arbeiten und ich habe dann ein Jahr dort gelebt und in dem Altenheim oder in dem Elternheim, wie man es dort auch nennt, ist eine schönere Formulierung, da ist es so gewesen, dass wir jüdische Arbeiter und Arbeiterinnen hatten, aber auch arabische. Und so bin ich in Kontakt mit beiden Seiten gekommen, sage ich mal. War ich immer der Überzeugung, ich werde nie studieren, gar keinen Bock da drauf. Ich bin eher so die Praktikerin. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich genau das und auch nur das will ich studieren. Und dann habe ich Arabisch, Hebräisch studiert und dann eben auch die ganzen historischen, politischen, religiösen Hintergründe. Und das ist heute auch und ist und bleibt ein Herzensthema von mir, Nahe Osten.
Ja, jetzt wissen wir, warum du Nahost Politik und so weiter studiert hast, weil sich das fasziniert hat. Ja. Jetzt noch eine Frage, was begeistert dich am meisten an Israel? Du warst schon so oft dort, du hast das Land von oben bis unten in allen Dimensionen durchreist und jetzt gib uns doch so einen Geschmack, was so deine Highlights in Israel sind.
Ja, also Geschmack ist ein gutes Stichwort. Ich könnte nämlich beim Essen anfangen. Es ist so tolles Essen dort. Ich war vor kurzem in Frankreich und da sehe ich ungefähr die gleichen Leckereien wie in Israel. Die machen ja die schönen Macarons und die ganzen Eclair und so, gell? Und in Israel, gefühlt, die nehmen immer die Sachen und dann machen die 2.0 draus. Also richtig nice einfach. Man kann richtig gut essen dort und das liebe ich. Und auch, ja, alles andere. Also die Orte natürlich, klar, da wo Jesus unterwegs war, da wo aber auch die Patriarchen, also unsere Patriarchen, darf man das Wort sagen, unsere Väter, Urväter sozusagen unterwegs waren, Abraham, Isaak, Jakob, wo die Menschen damals gelebt haben, wo sich die Geschichte des jüdischen Volkes entfaltet hat. Und da liebe ich ganz besonders den Norden, aber auch die Wüste. Und eine Sache wollte ich noch sagen, genau. Ich liebe es, mit religiösen Juden zu sprechen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten begeistert in Israel. Wenn ich mit Juden sprechen kann, die so voll in ihrem Glauben drin sind, wo ich einfach Fragen stellen kann und so ein bisschen die Prophetie von Zacharia 8, Vers 20 schon so ein bisschen ansatzweise erfüllen kann. Da steht nämlich, dass am Ende der Zeit immer 10 Männer aus allen Nationen, ich sage jetzt auch mal Frauen, aus allen Nationen an den Zipfeln der Juden hängen werden, an ihren Kleidern hängen werden, sagen werden, lehre uns über deinen Gott, lehre uns deinen Gott kennenzulernen. Und das liebe ich, weil ich da so einen Schatz drin entdecke, wenn ich manchmal einen religiösen Juden so predigen oder sprechen höre über den ersten Teil der Bibel, da denke ich mir so, alter Latz, ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, aber das allerschönste Gefühl, wirklich nach Israel zu kommen, ist so, ja, diese Landung. Ich weiß nicht, ob jemand, der schon mal dort war, das vielleicht nachvollziehen kann. Dieses Gefühl von nach Hause kommen, das ist ganz, ganz doll bei mir, genau.
Ja, das nach Hause kommen kann ich auch nachspüren. Mir geht es auch jedes Mal so, wenn ich lande. Und einen Punkt hat sie aber jetzt vergessen. Ja. Ja? Den ergänze ich jetzt. Sie geht im Ganzen mit jungen Leuten nach Israel.
Ach, ja, ja?
Und vielleicht möchtest du auch dazu noch 2 Sätze sagen.
Ja, wenn die Techniker mal so lieb wären, die zweitletzte Folie in meinem ganzen Verlauf aufzurufen. Das ist gerade ein neues Projekt, das wir machen. Genau, ich bin Reiseleiterin bei Christen an der Seite Israels. Ich leite den Bereich junge Generation. Und diese Idee, die wir haben, mit 70 jungen Christen für 10 Tage nach Israel zu fahren, ist ein neues Projekt. Wir machen gerade eine riesen Fundraising-Kampagne. Also wer möchte, darf gerne mit investieren in unsere junge Generation. Nach Israel zu nehmen, Begegnungsreise zu machen. Also ja, wir machen so 50% ein bisschen Touri-Kram und so ein bisschen Urlaub, gell, weil das auch dazu gehört. Aber auch 50% einfach, wir treffen orthodoxe Juden, ex-orthodoxe Juden, religiöse Juden, die also nicht aus der Orthodoxie kommen, sondern anders, messianische Juden, säkulare. Wir treffen einfach die Leute, wir treffen auch Araber, ich habe arabische Freunde in Israel, einfach so unser Netzwerk. Und dann genau gucken, was sagen uns die Leute, wie geht's denen, kommen ins Gespräch, es entstehen Freundschaften. Das ist eine der beiden Reisen, die dieses Jahr stattfindet für die junge Generation. Es gibt noch eine andere, informiert euch sehr gerne bei uns auf der Website. Genau, draußen liegen dann auch später Flyer.
So, und jetzt bin ich ganz still. Jetzt gehört dir die Bühne. Was sagt die Bibel zu Land und Volk Israel?
Vielen Dank, Samuel. Vielen Dank. Also zuallererst mal habe ich noch ein paar Sachen dabei. Und zwar, wer, ich meine, ich habe jetzt nicht die mega viel Zeit, unsere Organisation vorzustellen, aber wer nachher mehr über uns wissen möchte, ich habe noch einen Jahresbericht dabei, ist von 2024, der von 25 ist gerade im Druck, aber ihr kriegt einen Eindruck von dem, was wir machen. Wir haben ja nicht nur den Bereich junge Generation, sondern auch den Bereich Theologie und Gemeinde, wo wir einfach viel Gemeindearbeit machen. Ich bin jetzt heute auch als Sprecherin bei euch, gell? Aber ich habe auch einen Kollegen, der macht das ganz regelmäßig. Oder einen Bereich Politik, wo wir auch in die Gesellschaft, in die Politik hineinwirken möchten, an der Seite Israels. Und genau, wir haben eine Quartalszeitung, nehmt sie ebenfalls gerne mit nachher im Anschluss, um euch so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, wer vielleicht auch ein paar Hintergrundberichte mag oder mal so ein bisschen Fragen hat irgendwie zu Israel, dem Ganzen, zu aktuellen Sachen, nehmt euch die gerne mit. Ist kostenlos und könnt sie auch abonnieren. Genau, und ganz aktuell jetzt diesen Oktober, fast ganz aktuell, wir sind ja im Januar, gell? Fühlt sich schon wieder mega alt an, irgendwie 2026. ganz aktuell der Israel-Kongress auf dem Schönblick, herzliche Einladung. Wir haben dieses Mal auch besonders viel für die junge Generation am Start. Und ich darf da auch einen Großteil mit zu beitragen, unter anderem mit unserer neu gegründeten CSI-Band. Wir machen Lobpreis auf Englisch, Hebräisch und Deutsch. Das finden wir richtig cool und die meisten, die uns hören, finden das auch cool. Also herzliche Einladung, uns auch dort zu erleben. Ja, wer sind wir? Christen an der Seite Israels. Wir haben so einen Traum und zwar wollen wir gemeinsam Segen sein zu Israel hin, aber auch zu den Gemeinden. Und das ist einer der Gründe, warum ich heute zum dritten Mal bei euch bin. Mein Kollege vor kurzem schon mal hier in der Jugend war, der Simon. Ich weiß nicht, wer von der Jugend ihn vielleicht schon kennt oder gesehen hat. Falsche Frage, nicht die richtigen Leute da. Oder genau, mein anderer Kollege Tobias Krämer war auch schon bei euch. Und unser Auftrag ist es, dass wir als Christen mit Herz und Hand an der Seite Israels stehen möchten. Wir wollen gemeinsam Segen sein als Christen für Israel, auch für die christlichen Gemeinden hier und dann wieder hoffentlich mit euch allen zusammen für Israel. Und deswegen darf ich euch heute so ein bisschen in 2 Themen mit reinnehmen. Da komme ich aber gleich zu. Ein ganz wichtiges Fundament unserer Arbeit sind unsere Hilfsprojekte. Wir unterstützen natürlich viel Holocaust-Überlebende, die auch unter der Armutsgrenze in Israel, in Moldawien und in Ukraine auch leben. Wir unterstützen auch viel Auswanderung, Einwanderung nach Israel, auf Hebräisch Aliyah, dieser Aufstieg sozusagen ins gelobte Land. Ja, das unterstützen wir ebenfalls. Und wir sind ein bunt gemischtes Team. Das Foto ist schon wieder fast ein bisschen alt. Wir sind noch mehr junge Leute. Aber wir lieben das Miteinander der Generationen. Also wir haben wirklich viele junge Leute bei uns in der Organisation, aber auch einige, auch genauso viele aus den anderen Generationen. Und das ist total cool, weil wir voneinander und miteinander einfach lernen und unterwegs sein dürfen. Genau, ich liebe unser Team sehr. Ja, und damit kommen wir zum Thema, das ich euch heute mitgebracht habe. Was sagt die Bibel zu Land und Volk Israel? Ich möchte so ein bisschen zwei Akzente setzen. Das eine, ich will gerne mit euch über unsere Identität als Christen sprechen und auch die Identität Israels. Was hat Gott da reingelegt in Israel und in uns und warum hat es was miteinander zu tun? Aber ich will mit euch auch darüber sprechen, wie wir in Bezug auch auf das Land sozusagen nehmen können. Also gerade in der heutigen Situation, wo viel Streitigkeiten sind, viel, ich weiß nicht, Thema Völkerrecht oder wie auch immer, was ihr so in den Medien hört, das so ein bisschen einzuordnen, ja, was ist denn jetzt Gottes Blick auf die ganze Sache? Was ist der biblische Blick da drauf? Wie kann es uns ermutigen? Ja, und der Hauptgrund, warum wir heute hier sind, ist ja, weil wir Gott kennenlernen wollen. Und zu Anfang möchte ich jetzt einmal beten und dann schauen wir einfach, wie Gott uns sich heute offenbaren möchte, ja, und welche Facette er uns heute zeigen möchte. Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute hier zusammen sein dürfen. Ich danke dir, dass ich hier sein darf, schon zum dritten Mal in der Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du hier die Menschen hergebracht hast, dass du durch deinen Heiligen Geist sprichst in unsere Herzen hinein und danke dir, dass du einfach mitten unter uns bist. Ich bete, dass du meine Worte nutzt, dass sie in den Herzen so ankommen, wie du es möchtest. Und dass sie deinen Namen heiligen, deinen Namen ehren und dir ja alle Ehre geben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir wollen Gott kennenlernen. Das ist ja auch eine unserer Hauptaufgaben als Kinder Gottes, dass wir ihn kennenlernen. Eine unserer Berufungen. Also natürlich die Berufung, Kind Gottes zu sein, die Berufung, Menschen zu Jüngern zu machen, aber auch die Berufung, ihn kennenzulernen, seine Weisungen zu studieren, Tag und Nacht. Psalm 119 verrät uns da einiges drüber oder auch schon im Psalm 1 steht es. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was hat jetzt Israel damit zu tun? Ich will doch nicht jetzt irgendwie zum Judentum konvertieren. Warum sollen wir uns da jetzt heute einen ganzen Sonntagmorgen mit beschäftigen oder Mittag? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Und lass mich dir sagen, Israel hat was mit dir zu tun, weil Gott mit Israel Geschichte schreibt und zwar nicht nur geschrieben hat im ersten Teil der Bibel und dann auch im zweiten Teil der Bibel, sondern immer noch schreibt. Er hat einen Plan. Ich habe gerade gesagt, wir helfen den Juden einzuwandern nach Israel. Das ist Teil unserer Aufgabe als Christen an der Seite Israels, als Organisation. Und das, damit erfüllen wir nichts weniger als sehr, sehr viele Prophetien in der Bibel, wo es heißt, dass Israel zurückkommen wird. Ich werde euch nachher welche zeigen. Und Gott hat so drei Kernleidenschaften, sagt Derek Prince. Und ich kann es nur unterstreichen, wenn ich so drüber nachdenke. Könnt ihr einfach mal mitnehmen. Drei Kernleidenschaften. Die eine ist Israel. Und das macht ja auch Sinn, wenn wir ins Alte Testament, also in den ersten Teil der Bibel reingucken. Israel, Israel, Israel. Gefühlt überall, ja. Die Prophetien sind für Israel, die Schriften sind von Juden geschrieben, die König David und so weiter, die Bücher Mose, alles über den Auszug aus Ägypten und all diese Themen im, ich sag mal gut, ab 1. Mose 12, gell, wo Abraham so die Berufung bekommt von Gott. Davor ist wie so, wird eher so die Welt betrachtet und dann zoomt Gott so rein auf Abraham hin und dann eben auch auf ein Volk hin. Also Israel ist eine Kernleidenschaft Gottes. Die zweite, die Gemeinde. Ja, niemand kann als Christ auferbaut werden, wenn er nicht unter anderen Christen ist. Wir werden alle mal angegriffen. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Gemeinde und deswegen versammeln wir uns hier sonntagmorgens. Das ist so wichtig für unser Glaubensleben. Wir reiben uns aneinander, wir wachsen aneinander. Und dann aber auch die Mission. Menschen zu Jüngern zu machen, das ist eine unserer Hauptaufgaben, unserer Berufungen, habe ich gerade schon gesagt. Und ohne die Mission ist ja alles nichts, dann kommt es ja gar nicht weiter raus, dann wird den Menschen keine Hoffnung gegeben. Unser Auftrag ist es, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unserer Familie von Jesus zu erzählen. Und Derek Prince, so wie er das beschreibt, das ist wie so ein dreibeiniger Hocker quasi. Das ist wie wenn ich jetzt ein Bein absäge, das Bein Israel zum Beispiel, dann fällt es einfach um. Dann fällt der Hocker um, der hat keine Stabilität mehr. Und genauso ist es, wenn ich das Gemeindebein absäge oder das Missionsbein. Das heißt, Israel ist nicht alles, aber ohne Israel ist alles nichts. Genauso mit Gemeinde ist nicht alles, aber ohne Gemeinde ist alles nichts und Mission ebenfalls, gell? Das sind so die das, was da in diesem Bild auch drin steckt. So, das heißt, ja, wenn wir Gott kennenlernen, lass uns mal Israel kennenlernen, gucken, was da vielleicht für ein Schatz drin steckt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von Jesus. Keine Sorge, der sah wahrscheinlich in echt viel schöner aus und viel mächtiger und viel besser. Aber das ist eine ganz gute Darstellung von The Chosen. Nicht nur, weil er jetzt nicht blond ist, sondern eher so diesen semitischen Look hat, so, sondern auch, weil er Tzitzit trägt, also diese Quasten am Gewand. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut hier sehen kann. Das sind hier so ein bisschen beim Laufen, genau, hier bei seinen Jüngern ebenfalls diese Quasten, vier Bänder, die an vier Seiten des Gewandes sozusagen runterhängen. Und diese Bänder sollen die jüdischen Männer an die Gesetze, an die Weisungen Gottes erinnern, Zeit ihres Lebens. Da steht in 4. Mose 15, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, sie sollen sich Quasten an den Zipfeln ihrer Kleider machen, sie und ihre Nachkommen, und an jeder Zipfelquaste eine Schnur von blauem Purpur anbringen. Neben dieser schönen Beschreibung steht eben drin, dass das an die Gesetze Gottes, an die Weisungen Gottes erinnern soll. Und das tragen auch die Juden bis heute noch, nicht mehr ganz so in der Form wie hier dargestellt, aber so drunter unter ihren Klamotten tragen sie das bis heute noch. Und Jesus sagt selber, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, er trägt diese Quasten wie jeder andere jüdische Mann, weil er Jude ist. Und das Coole ist, wenn wir das Bild nochmal anschauen, es ist wie wenn Jesus in dieses Gewand so einsteigt, in diese Weisungen, in diese Gesetze Gottes, und wie so sie zum Leben erweckt quasi. Also eine Erfüllung einfach hervorbringt, so wie er selber sagt, ich bin gekommen zu erfüllen, nicht zu ersetzen. Das heißt, ja, Jesus war durch und durch Jude. Und ich glaube, wir können einiges im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, viel besser verstehen, wenn wir diese jüdische Brille sozusagen aufsetzen, durch die Jesus hindurch ja auch zu den Leuten gesprochen hat, die ja auch Juden waren. Lass mich euch ein Beispiel geben. Matthäus 5, Berg der Seligpreisungen, gell, die Predigt der Seligpreisungen. Jesus spricht zu den Menschen, ihr seid Salz und Licht. Und es ist so dieses, zu wem spricht er das? Zu wem sagt er das? Wer ist da? Sind es Griechen? Sind es Römer? Vielleicht ein paar römische Soldaten? Zu wem sagt er das? Zu seinen Jüngern und zu jüdischen Menschen. Und das möchte ich euch heute so ein bisschen näher bringen, wie wir da jetzt mit hineinkommen und ja auch wir Salz und Licht sind, gell? Aber zuerst mal sagt er das zu den Juden. Wie gesagt, ich möchte so ein bisschen zwei Akzente heute setzen. Das eine, ich möchte über die Identität sprechen und dann aber auch über das Land und was die Bibel dazu sagt, und ich möchte es so ein bisschen aufkratzen heute. Also es wird vielleicht nicht immer ganz angenehm, alles zu hören, was ich zu sagen habe, aber ich möchte euch das bewusst reinbringen und euch auch darauf vorbereiten, dass ich wie so ein bisschen an der Oberfläche kratze, damit wir in die Tiefe kommen können zu dem Thema. Und euch darum bitten, einfach mal eure Herzen aufzumachen und danach einfach zu prüfen und das zu behalten, was gut ist, so wie es die Bibel uns sagt. Ich hatte vor einem guten Jahr, ein bisschen mehr, habe ich ein Erlebnis an der Uni gehabt. Ich habe mein Masterstudium angefangen, ein bisschen was anderes als Nahost, um mich ein bisschen breiter noch aufzustellen in diesem Leben. Und ich habe eine Vorstellungsrunde gehabt und war eigentlich in den letzten 3-4 Jahren voll in meiner christlichen Bubble, Israel-Bubble drin, weil ich halt für CSI, also für uns gearbeitet habe und mein Nahost-Studium gemacht habe und so. Und habe dann so gemerkt, oh, wenn ich jetzt hier in der Vorstellungsrunde sage, ich arbeite für Christen an der Seite Israels, das war kurz nach dem Angriff nach der Bodenoffensive im Libanon, also 2-3 Wochen später, war diese Vorstellungsrunde, ich war null vorbereitet, was da vielleicht dann für Fragen kommen könnten und so weiter. Und eine Kommilitonin kam danach auf mich zu und meinte, Christen und Israel, das passt jetzt aber wirklich nicht zusammen gerade, oder? Denkst du nicht? Und ich so, weiß jetzt gerade nicht, was ich antworten soll. Dann habe ich die Frage so ein bisschen mitgenommen und bin eigentlich auf die Antwort gekommen. Die Antwort ist, Christen und Israel, warum soll das nicht zusammenpassen? Warum soll es nicht zusammenpassen? Glauben wir nicht alle an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Glauben wir nicht alle an den Gott Israels, an den Jesus Christus, den Messias, der Sohn Gottes ist, diesen Gottes? Und ich glaube, was so mit dieser Frage oder dass ich mit meiner Sprachlosigkeit zu tun hat, ist das, und es klingt jetzt ein bisschen hart, aber lasst mich euch da einfach mal mit reinnehmen, ist, dass wir als Christen einen Identitätsverlust erlitten haben über die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte. Ich nenne es bewusst Identitätsverlust, so krass, weil es ist nicht, wir haben nicht alles verloren. Ja, wir wissen ja bis heute noch, wenn wir an Jesus glauben, sind wir Kinder Gottes. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Das ist so unsere Berufung und dafür sind wir gesetzt und all diese Themen eben. Aber wir haben einen Teil unserer Identität verloren. Und das ist, dass unser Bruder Israel ist. Unser älterer Bruder ist Israel. Unser älterer Bruder sind die Juden, weil Gott hat mit ihnen zuerst die Geschichte geschrieben und wir sind damit hineingekommen. Also wie so ein älterer Bruder, den wir da irgendwie hinten runterfallen lassen haben und uns nicht mehr um ihn gekümmert haben. Wie kam es dazu? Im 4. Jahrhundert nach Christus wurde das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich und immer wenn man so eine Staatsreligion gemacht hat oder so, wenn das gemacht wurde, dann wollte man das machen, um eben ein Reich zusammenzuhalten. Das hat geholfen. Damit hat man also sich sämtlichen heidnischen Bräuchen losgesagt und Feste ersetzt, irgendwie ein heidnisches Fest mit einem christlichen Bedeutung und so. Zum Beispiel so Ostern oder Weihnachten scheiden sich ja die Geister. Manche feiern es gar nicht, weil sie sagen, es war ursprünglich ein heidnisches Fest. Ich finde es an sich jetzt erstmal keine schlechte Sache, denn so haben viele Leute Jesus kennengelernt, wahrscheinlich einfach durch das Feiern der Feste. Ob so ein Zwang immer gut ist, ich glaube nicht. Genau. Aber was halt noch passiert ist in der ganzen Sache, ist, dass sich das Römische Reich eben auch losgesagt hat von dem Judentum. Das heißt, aus dem Schabbat, aus dem Samstag wurde ein Sonntag, aus dem Passafest wurde Ostern, aus dem Wochenfest wurde Pfingsten und aus dem Laubhüttenfest halt so ein Erntedankfest. Was ja ganz nett ist, aber in der Bibel sind alle drei großen Pilgerfeste alles Erntedankfeste. Aber sie haben einen viel, viel tieferen Sinn. Eine geistliche Sphäre, auf die wir gar nicht kommen, wenn wir halt ein bisschen Ostern mit dem Osterhasen und ein paar Eiern. Klar, es geht um die Tod und Auferstehung von Jesus, das wissen wir, aber warum hat Gott sich genau diesen Zeitpunkt, das Passafest, ausgewählt, um Jesus genau an dem Abend, wo die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden, ans Kreuz nageln zu lassen? So, warum genau der Tag? Oder warum genau der eine Tag, wo zufällig alle Juden aus den unterschiedlichen Diaspora-Gemeinden, wo sie halt herkamen, in Jerusalem waren, zum Wochenfest Shavuot, um dort den Heiligen Geist auszugießen? Warum hat er das nicht irgendwann im November gemacht? Warum damals, was war das, Mai, Juni oder vielleicht sowas? Genau. Und ich glaube, da können wir einen tiefen Schatz drin entdecken, wiederentdecken, weil wir das eben irgendwo verloren haben. Und diese ganze Geschichte hat zur Ersatztheologie geführt. Die Juden haben so viel falsch gemacht und Jesus nicht als ihren Messias angenommen. Jetzt hat Gott seine Geschichte mit ihnen beendet und macht mit uns Christen weiter. Das ist so der Gedanke der Ersatztheologie. Wir sind die neue Kirche, wir sind das neue Volk Gottes und wir nehmen alle Verheißungen des ersten Teils der Bibel jetzt auf uns, nehmen uns da mit rein und alles, was uns nicht so gefällt, so die schweren Sachen, die lassen wir raus, ist nicht so wichtig. So, wir sind jetzt das neue Volk Gottes mit allen Segnungen und ohne die Flüche. Das ist Ersatztheologie und Ersatztheologie hat die Christen dazu gebracht, zum Beispiel 1099, da waren die Kreuzritter gerade auf dem Weg, um Jerusalem von der islamischen Herrschaft zu befreien und sie sind dorthin gegangen und sie haben sich überlegt, wenn wir so weit so einen beschwerlichen Weg auf uns nehmen, ja von hier Europa bis darüber zu laufen, das war wirklich, viele sind unterwegs gestorben, so wenn wir den auf uns nehmen, ja, dann sollten wir uns vielleicht auch mal noch um den Feind vor unserer eigenen Haustür kümmern. Wer war der Feind vor der eigenen Haustür? Es waren die Juden in Europa. Das heißt, wir reden hier vom Rheinland-Massaker 1099, wo über 1000 Juden allein in Mainz umgekommen sind, weil die Kreuzritter in die Häuser rein sind, sie abgeschlachtet haben, raus sind. Entschuldigt meine harten Worte, aber so war es. Und das nur in Mainz, gell? Es gab noch viele weitere Orte. Oder Luther, toller Mann, haben wir viel zu verdanken. Gott hat ihn gebraucht und er hatte aber trotzdem einen blinden Fleck. Und zwar über Römer 9 bis 11 sagt er das selber, da bleibt es mir einfach verschleiert. Ich weiß nicht, bleibt mir verschleiert, was damit gemeint ist. Ja, der Ölbaum, weiß nicht, ob das Römer 9 bis 11, das, wo es einfach darum geht, wie Juden und Christen zusammenkommen. Und daraufhin hat er geschrieben, die sieben Weisen, wie mit den Juden umzugehen sei. Eine Weise war, verbrennt ihre Bücher, eine war, verbietet ihren Rabbinern zu lehren und dann noch weitere. Und darauf haben sich dann die Nazis bezogen in der Reichspogromnacht, wo sie die Bücher der Juden verbrannt haben und wo sie die Menschen verschleppt haben und dann die Konzentrationslager und die Arbeitslager und das alles seinen Lauf genommen hat. Christen haben den Juden große Schmerzen zugefügt in den letzten 2000 Jahren. Und wir haben entgegen unseres Auftrags gehandelt, der lautet, tröstet mein Volk und nehmt vielleicht auch einfach euren großen Bruder als solchen wahr und guckt, wo ihr ihn supporten könntet. Gell, dieses Zusammensein, das haben wir wie verloren. Das war nicht mehr da und ist nicht mehr da in vielen Bereichen. Aber Paulus schreibt in Römer 11, dass Gott mit Israel noch nicht fertig ist. Da sagt er, hat denn Gott sein Volk verworfen? Nein, das sei ferne. Römer 11, Vers 1, könnt ihr gerne mal nachlesen. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was so das Erbe Israels ist und warum Gott das auch nicht verworfen hat. Wir schauen rein in Römer 9, Vers 1 bis 5. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, schreibt da Paulus, von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Und jetzt kommt's. Also die Juden, Verwandten nach dem Fleisch, Paulus war Jude, also für meine Brüder die Juden, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. All diese Dinge, ja, sind neun Dinge. Israeliten sind sie, ja, oder acht Dinge, ne? Ihnen gehört die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter und dem Fleisch nach der Christus. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden. Das ist jetzt natürlich auf Griechisch im Neuen Testament, aber auf Hebräisch heißt Heil Yeshua und der Name für Jesus ist Yeshua. Also das Heil, er selber kommt aus den Juden heraus. Und alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe oder die hier in Römer 9, Vers 1 bis 5 stehen, die gehören dem jüdischen Volk. Nicht gehörten, sondern sie gehören dem jüdischen Volk immer noch. Die Sohnschaft, die Väter, Abraham, Isaac und Jakob, die Bündnisse. Gott ist treu seinem Volk. Und wer wäre Gott, wenn er nicht seinem Volk treu wäre? Nach meiner Taufe vor ein paar Jahren, da habe ich wirklich viel gesündigt. Ich habe oft den Bund gebrochen. Da müsste ich doch glauben, wenn Gott seinem Volk nicht treu ist, dass er mir auch nicht treu ist, oder? Da hätte ich doch gar keinen Beweis. Also am jüdischen Volk sehen wir, wie treu unser Gott ist. In Galater 3, Vers 14 steht, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden komme, sodass wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also Galater 3, Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden kommen. Also wir haben den Segen Abrahams, durch Jesus kommt er zu uns. Heiden sind die Nichtjuden in der Bibel, ja? Ja, Nichtjuden. Also Abraham, die Segnungen, die auf Abraham liegen, kommen durch Jesus zu uns. Und da gibt es eine offene Frage, die wir uns stellen dürfen. Warum hat Gott nicht einfach eine Gießkanne genommen und einmal so über die Welt ausgegossen? Alle seine Segnungen, die er so für uns hat, all das Schöne, gell, das Wunderbare. Ich würde sogar fast sagen oder behaupten, er hat das mal so versucht. Also wir reden ja nicht bei Gott von Plan A und Plan B, aber so Noah, Sintflut, gell, nochmal alles auf Neustart, Reset. Er hat sich jedenfalls an einem Punkt Abraham ausgesucht, ein Mann, und dann hat er entschieden, durch diesen Mann die Welt zu segnen. Und das ist keine offene Frage. Also ihr dürft euch gerne die Frage stellen, warum hat es denn nicht, hat es nicht nochmal versucht nach der Sintflut, warum hat es nicht anders funktioniert, warum muss es da jetzt ein auserwähltes Volk geben, damit komme ich nicht klar. Fakt ist, wir müssen damit klarkommen, weil Gott hat sich ein Volk auserwählt und nicht das Schönste, nicht das Größte, nicht das Stärkste, sondern das Geringste unter allen Völkern, Israel. Sich dieses Volk ausgewählt, um durch dieses Volk alle Nationen zu segnen. Kommen wir damit klar, dass wir erstmal hier als Deutsche nicht zum auserwählten Volk gehören und als Nichtjuden? Können wir das so stehen lassen und Gott in seiner Entscheidung respektieren? das Schöne an der ganzen Sache ist, dass wir ja irgendwie dazukommen. Also Gott hat uns ja nie irgendwie außen vor gelassen. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, die Juden seien in irgendeiner Weise wichtiger als wir. Sondern in Epheser 3, Vers 4 bis 6, da lesen wir auch unsere Identität. Über uns lesen wir daran, könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das heißt, wir sind Miterben, mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber. Und das Krasse ist, dass es, also diese drei kleinen Buchstaben mit, die wurden wie überlesen in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte. So dieses ohne Erben gibt es keine Miterben und ohne zum Leibgehörige keine mit zum Leibgehörige und ohne Teilhabe keine Mitteilhabe. Ohne Juden gibt es keine Christen. Weil durch die Juden kam der Messias, der Retter dieser Welt, auf die Welt und er war Jude und nur durch ihn sind wir gerettet. Das ist, ohne diese jüdische Messias-Erwartung hätten wir gar keine Jesus-kommt-wieder-Erwartung und Messias-Erwartung. Gott hat sich das so ausgesucht. Ich sag nur das, was in der Bibel steht. In Epheser 2, Vers 19 bis 20 steht: So seid ihr nun nicht mehr Fremde, Fremdlinge und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zu Gottes Familie. Auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, ja. Jesus selbst ist der Eckstein. Wir gehören mit zur Familie. Wir sind Mitbürger im Reich Gottes. Und Gott verwendet Israel wie so ein Werkzeug, mithilfe dessen er sich vor allen Nationen verherrlichen möchte und seinen Namen heiligen möchte. Und Israel hat Gott nicht immer geheiligt, gell? Und ich würde auch sagen, dass das bis heute oft noch nicht der Fall ist. Wenn wir so nach Israel kommen, ist ein ganz normales Land, wie jedes andere auch. Also ich weiß nicht, wie viele von euch waren schon mal in Israel? Hände mal, mal grob. Könnt ihr das bestätigen? Es ist ein ganz normales Land, ein bisschen crazy vielleicht, ja? Es gibt tolles Essen, wie gesagt. Es gibt, die Menschen haben die gleichen Herausforderungen und wie auch immer wie wir auf einer persönlichen Ebene. Und klar, das Land ist ständig irgendwie mit Krieg und hat Nachbarn, die es hassen. Natürlich kommen Herausforderungen da noch hinzu, aber am Ende vom Tag ist es wie bei uns auch. Und Gott hat sich gesagt, dieses Werkzeug nutze ich. Genauso imperfekt wie ich. Ja, nach meiner Taufe bin ich nicht besser geworden, aber er sagt, die Diener, dieses Werkzeug nutze ich, gell? Oder den Stefan. Stefan ist auch nicht perfekt, aber dieses Werkzeug nutze ich, um diese Gemeinde hier mitzuleiten, gell? Oder Philipp. Samuel, auch nicht perfekt, aber du leitest hier mit den Israelkreis, gell? Gott hat dich benutzt als Werkzeug. So benutzt er auch Israel als Werkzeug, um zum Segen zu werden für alle Nationen. Oder um Segen zu bringen für alle Nationen. Ja, und noch was, ein Punkt, Gott möchte von Anfang an alle Völker segnen, das ist auch ein cooler Punkt, denn wir sehen schon beim Auszug aus Ägypten, dass Mischvolk mit rausgeht und Gott sagt schon, dass, also wahrscheinlich einfach Ägypter oder andere, die dort gewohnt haben, die gesehen haben, Mensch, der Gott Israels, nach den neuen Plagen haben die wahrscheinlich gesagt, okay, die Zehnte nehmen wir jetzt nicht auch noch mit, lieber schlachten wir auch einen Lamm, schmieren das an die Tür und dann gehen wir mit raus aus diesem Land. Ägypten, aus diesem Chaos, und wir gehen raus aus dieser Gefangenschaft oder aus, wie auch immer, aus Ägypten, und wir gehen mit dem Gott Israels, mit dem Volk Israel. Mischvolk war dabei. Ja, Israel hat beim Auszug aus Ägypten schon die ersten Nicht-Israeliten, die ersten Nicht-Juden mit gesegnet sozusagen. Oder Gott hat durch Israel die schon gesegnet. Oder auch der Schabbat, ja, der gilt, der Ruhetag, der gilt nicht nur für die Israeliten im Land, in ihrem Land, sondern auch für alle Fremdlinge, die dort wohnen. Jeder soll in den Genuss kommen, diesen einen Ruhetag pro Woche zu haben, wo er so einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit spüren kann. Gott denkt von Anfang an mit an uns. Was sagt die Bibel zum Land Israel? Ja, wir gehen direkt rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so aktuell in die Medien guckt und wenn ihr so diese ganzen Diskussionen, vielleicht auch um Israel, jetzt gerade ist ja Iran auch ganz aktuell, aber bis vor so ein paar Monaten war es fast immer irgendwie Israel irgendwie Mittelpunkt, gerade nach dem Angriff der Hamas im 7. Oktober 2023. Ich finde es ganz schön schwer, manchmal zu vertrauen, dass am Ende alles gut werden soll. Wem geht's noch so? Ja, ist gar nicht so leicht. Und trotzdem ist es gut, dass wir die Bibel haben, oder gerade deshalb ist es gut, und immer wieder diese Gottesperspektive sozusagen wie so aufsetzen können, sagen können, Herr, zeig du mir, was du siehst, wenn du so in die Welt guckst, damit ich Hoffnung schöpfen kann. Der Evangelist Billy Graham hat mal gesagt, die Bibel ist aktueller als jede Zeitung. Gell? Wie oft passiert es uns, dass wir trotzdem die Nachrichten-App oder so schneller aufschlagen als die Bibel? Mich eingeschlossen. Mir ist bewusst, dass der Nahostkonflikt Spannungsfelder in sich trägt und wir gehen da jetzt trotzdem rein. Weiß nicht, ob von euch schon mal jemand das Wort Siedlungspolitik gehört hat, wo es anscheinend immer um die Gebiete geht, wem was gehört, Palästinensern, den Israelis und so weiter, Völkerrecht. Das ist ein unangenehmes Thema, da unterhalten wir uns nicht gerne drüber und damit beschäftigen wir uns vielleicht auch nicht so gerne. Aber ja, heute machen wir das. wenn wir Gott und sein Wort ernst nehmen, müssen wir in einer Überzeugung übereinkommen bei dem ganzen Hin und Her, dass Gott dem jüdischen Volk das Land gegeben hat. Daran gibt es biblisch keinen Zweifel. Lass mich das euch beweisen. In 1. Mose 15, da lesen wir, an dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von dem Strom Ägyptens, Nil, an bis zu dem großen Strom, den Euphrat. Und in Josua 1, Vers 4 steht, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe, von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Und es gibt noch viele weitere Verse, wo das so drin steht auch. Aber ich kann die nicht alle aufzählen, sonst reicht uns die Zeit nicht. Das hier ist Israel in der Weltkarte. So ein kleines Stückchen, ich zoome mal ein bisschen rein, hier die arabische Halbinsel, ja, wir haben hier Syrien, wir haben da oben den Libanon, genau, Syrien, dann Jordanien, dann haben wir Ägypten hier links und das kleine Fleckchen hier ist Israel, wir zoomen noch ein bisschen weiter rein, achso, noch nicht, genau, einmal kurz, dass die Grenzen von den Bibelversen, die ich gerade gesagt habe, nochmal zu sehen sind, laut Bibel wäre Israel wie so ein Großreich, sozusagen wäre so ein Großland, das von dem Strom Euphrat, gut, eigentlich südlich des Libanons, ist jetzt nicht hier ganz klar auf der Karte, da ist jetzt der Libanon mit drin, dann hier gegens Meer, dann hier der Nil, das wäre so, genau, Historiker streiten sich, ob hier vielleicht jetzt schon die Grenze wäre oder hier oder vielleicht erst da unten, gell? Hier ist es nicht ganz klar, einfach aus der Bibel. Ich würde sagen, auch hier oben ist so ein Diskussionspunkt. Aber das Meer, der Nil, das ist kein Streitpunkt. Das ist laut Bibel das Land, was Gott Israel gegeben hat. Und da können wir denken, was wir wollen. Wenn wir als Christen daran glauben und glauben wir, dass Gott das auf kurz oder lang irgendwann so umsetzen wird. Ja, wir leben in einer Welt, wo viel drüber diskutiert wird. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen. Wir wissen nicht, wann, wie und wie das passieren wird. Aber das, wenn wir Gott da Glauben schenken an dem Punkt, ist es ungefähr, wird es mal so aussehen. Genau, wir zoomen noch ein bisschen weiter rein. Wir haben hier den Gazastreifen, hier das Westjordanland oder Judäa oben, und Judäa unten und Samaria oben. Und einfach hier Israel, hier sind jetzt die Golanhöhen, glaube nicht so gut drin verzeichnet. Geht noch ein bisschen raus hier eigentlich, aber genau, das ist Israel. Ich benenne das deshalb mal so, weil das ja die aktuellen Diskussionspunkte immer sind, nur dass ihr es mal gesehen habt. Und Gott sagt, dieses Land gehört mir selbst. Also über das große Land, gell, eigentlich, aber auch mindestens mal das biblische Kernland, über das wir immer diskutieren, was heute der Staat Israel auch darstellt. Das Land gehört mir selbst, sagt Gott. Er ist der Eigentümer und er macht es auch zum Gegenstand der Heilsgeschichte. Gerade in den Prophetien, wo es heißt, sie werden zurückkommen in ihr Land. In 3. Mose 25 sagt er, darum soll das Land nicht für immer verkauft werden, denn das Land ist mein und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Das Land ist mein. Und Gott sagt auch, dass er richten wird über die Völker, die nicht ordentlich damit umgehen. In Joel 4, Vers 1 bis 2 heißt es, denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Völker zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen. Josaphat übrigens, interessante, aus dem Hebräischen richten, das Tal des Gerichts sozusagen. Da werde ich sie hinabführen und will dort mit ihnen rechten, wegen meines Volks und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Völker zerstreut und sich mein Land geteilt haben. Ich lasse es einfach mal so stehen. Israel, das Land war immer ein heiß diskutiertes Land, ist es bis heute. Und ihr dürft es einfach mal mitnehmen. Ähm, 81% der Prophezeiungen in der Bibel sind bereits erfüllt. Die Wahrscheinlichkeit ist also recht hoch, dass der Rest auch noch erfüllt werden wird, richtig? Wenn wir uns also angucken, was Gott mit dem Land vorhat, nämlich Israel auch dort wieder herzustellen, in Jeremia 16, da heißt es: Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hat. Denn ich will sie zurückbringen in ihr Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und lasst mich euch mal den Norden zeigen. Also hier unten natürlich Ägypten, gelb, wo sie damals rauskamen, aus dem Auszug aus Ägypten nach Israel rein. Hier sind die Länder des Nordens. Ups, ja, Türkei oder Russland, Ukraine hier oben, Moldawien daneben. Wir haben die europäischen Länder, ja, da hinten Frankreich, wo auch viel Einwanderung gerade passiert nach Israel. Und das ist ja auch das, wo wir als Christen an der Seite Israels Teil davon sind. Sagen gerade jetzt mal schön im Ukraine-Krieg, wir haben schon lange Kontakte dorthin und in dem Krieg konnten wir super schnell reagieren und die ersten jüdischen Flüchtlinge nach Israel evakuieren und mit rausbringen. Und sie sind auch dorthin eingewandert, also viele, viele von denen. Genau, und jetzt sind wir auch immer mehr noch in Moldawien tätig. Die Länder des Nordens, Russland, kommen auch viele Juden nach Israel gerade. Und die Nationen werden dabei helfen, die Juden wieder in ihr Land zurückzubringen. Ja, es steht in Jesaja 43, ich will zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus dem Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Und weiter heißt es auch in Jesaja, ich will meine Hand zu den Heiden hinerheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Danach werden sie deine Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf den Schultern hertragen. Das ist unsere Aufgabe, ja, aus den Nationen, ne? Aus den Heidenvölkern, das zu tun. Also welcome, unsere Arbeit zu unterstützen, aber es gibt natürlich auch viele andere Organisationen, die ihr da unterstützen könnt, um biblische Prophezeiungen Realität werden zu lassen. Genau, und auch in Hesekiel 36, ein anderer Prophet, geht es um die Wiederherstellung Israels, ein kleiner Ausschnitt davon. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Gott sein und ich will euer, mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Da geht es eben um die Rückführung des jüdischen Volkes in ihr Land. Und ja, das Ganze ist aktuell gar nicht, wäre gar nicht denkbar, was gerade stattfindet, ohne den Staat Israel. Den braucht das gerade dafür. Und ich glaube, es ist ein Mittel von Gott, dass es passieren kann, was gerade passiert, diese Rückführung. Ja, ich möchte noch ein Thema kurz anschneiden, bevor wir dann zum Ende kommen. Und zwar, dass das Ganze hier, was wir, also ich habe es mal so ein bisschen flapsig genannt, Politik und Völkerrecht, Völkerrecht versus Gott, weil wir glauben ja daran, dass Gott am Ende alles unter Kontrolle hat und dass er am Ende regieren wird und sowieso seinen Willen umsetzen wird. Aber es gibt jetzt halt Systeme auf dieser Welt, in denen wir leben. Und man spricht ja immer von einer territorialen Diskussion. Es geht um Gebiet, wer nimmt wem was weg oder hat was weggenommen, wem gehört was. Und ich möchte euch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass ich glaube, es geht um viel Tieferes als nur das, was man von oben sieht. Also gerade dieses, wenn wir so ein bisschen unter der Oberfläche kratzen, dann merken wir, da ist wie so ein Kampf in der geistlichen Welt. Also so, es geht nicht jetzt um Land und wem gehört was, sondern es geht darum, darf Israel da wohnen in dem Land, was Gott ihm gegeben hat? Oder will der Widersacher Gottes und der Gegenspieler Gottes, dass sie dort nicht wohnen? Und ich könnte da ganz viel drüber reden, weil ich liebe es, mich mit dem Völkerrecht auseinanderzusetzen. Wenn ihr mal einen politischen Vortrag oder einen völkerrechtlichen Vortrag wollt, das Ganze mal ein bisschen sortiert haben wollt, herzliche Einladung, mich zum vierten Mal einzuladen. Weil es super verwirrend natürlich ist, genau. Aber ich möchte euch noch eins mitgeben, und zwar, wir schauen ganz kurz rein in die Gründungsdokumente der Hamas, weil ich glaube, dass die Hamas aktuell ein Werkzeug, auch oder gerade am 7. Oktober 2023, wer das ein bisschen mitbekommen hat, ein Werkzeug des Gegenspieler Gottes ist. Die Hamas hat Israel auf brutale Weise überfallen, die Zivilisten. Und ich nehme es bewusst rein, weil ich glaube, wir müssen das mal hören. Und sie haben eine Gründungsdokumente als Grundlage sozusagen für ihre Organisation, die 1988 gegründet wurde, und auch für ihr Handeln. Und ihr Handeln rechtfertigen sie so, zum Beispiel hier in der Präambel steht drin, denn unser Kampf ist mit den Juden, unser Kampf mit den Juden ist von äußerster Bedeutung und erfordert alle nur möglichen aufrichtigen Bemühungen. Da steht also nicht unser Kampf mit Israel oder unser Kampf mit den Zionisten, die uns das Land weggenommen haben, wie auch immer. Unser Kampf mit den Juden, also der religiösen oder der Ethnie, gell, den Juden. Und sie sind ja radikale Muslime, Und das heißt, da ist einfach irgendwas, was tiefer ist als nur ein bisschen, geht es um Gebiet oder irgendwas, sondern sonst würden sie Zionisten oder Israelis schreiben. Artikel 28, Israel fordert durch seinen jüdischen Charakter und seine jüdischen Einwohner den Islam und die Muslime heraus. Und das beziehen sie selbst auf den kompletten Islam. Klar sind nicht alle Muslime gleich Hamas, auf gar keinen Fall. Und die Minderheit ist es, gell? Aber die meisten sind ja friedliebende Menschen. Aber das steht da so drin. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das haben die 1988 geschrieben. Die mussten ihre Agenda danach ändern und das haben sie auch verschriftlicht und geändert. Und das klingt jetzt alles nicht mehr so radikal. Sie haben es 2017 geändert. 2023, der 7. Oktober, mit dem brutalen Überfall auf israelische Zivilisten, Kinder, Alte und so weiter, Frauen. Das war 6 Jahre später. Das Worte, also ob sie irgendwas geändert haben oder nicht, das ist überhaupt völlig uninteressant. Ich gehe nochmal zurück zu 1988. Da haben sie in Artikel 7 nicht irgendeine Überzeugung von sich reingenommen, sondern die Führer der Hamas haben einen Vers aus den Hadithen reingenommen. Die Hadithen sind neben dem Koran das wichtigste religiöse Buch des Islam. Des Islam. Also ich, wie gesagt, es gibt viele Muslime, die meisten sind friedliebende Menschen und alles, aber es steht halt in den Hadithen drin, kann ich nicht ändern. Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen, O Muslim, O Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Ich möchte euch das einfach zeigen, weil das wichtig ist, dass wir verstehen, mit welchem Geist wir es oder mit was wir es da einfach zu tun haben. Gell? Muslime beten fünf auch die Radikalen, in dem Fall die radikalen Muslime, beten auch 5-mal am Tag. Und da sind Gebete mit dabei, die auch gegen Israel sprechen. Und das ist ihre Lebensweise, die Lebensweise der Hamas, die aktuell noch im Gazastreifen regiert. Und erst gestern sind wieder Raketen nach Israel rübergeflogen. Ich frage mich, woher die noch Arsenal haben, nach fast 2,5 Jahren Krieg. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen und lasst uns das einfach mit reinnehmen ins Gebet und lasst uns im Gebet an die Seite Israels stehen. Wir als Christen, Christen an der Seite Israels nennen uns bewusst nicht Christen auf der Seite Israels, weil Israel macht nicht alles richtig. Ich könnte euch viel erzählen, was Israel besser machen könnte. Ich liebe auch die Araber in Israel. Ich habe arabische Freunde, auch palästinensische Freunde. Ich spreche auch ein bisschen Arabisch. Ich versuche, die Sprache zu lernen. Ich habe ein Herz dafür, auch für die Muslime und für die muslimische Welt. Aber ich möchte euch einfach das einfach mitgeben, dass wir uns an die Seite Israels im Gebet stellen können, so wie wir, also einfach Christen an der Seite Israels werden können. Und eine unserer Aufgaben dabei ist es, was können wir tun in so einem nächsten Schritt? Wir können Israel seine Verheißungen und sein Erbe und seinen Platz 1 in der Geschichte, die Gott mit der Welt schreibt, erstmal zugestehen und sie darin segnen und ihnen Gutes zusprechen und dann davon aber auch selber umarmt werden, so wie ich es euch vorher gezeigt habe, gell, was in Epheser alles über uns steht, dass wir Mitbürger sein dürfen, Mitteilhaber. Wir können nach Jesaja 40 sagen, okay, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihr Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Wir können für Israel beten, wir können dorthin reisen und den Menschen Ermutigung zusprechen, dass wir können zeigen, dass gerade wir als Deutsche und als Christen ein Herz haben für sie. Ich meine, Holocaust ist gerade mal 80 Jahre her. Und wir als Deutsche haben so eine besondere Position. Ich habe das jetzt gemerkt, diesen Sommer, als wir mit einer Reisegruppe drüben waren. Die jungen Christen, die mit mir drüben waren, ich glaube, die wussten gar nicht, was für einen Unterschied sie machen dort. Also normalerweise ist Israel überfüllt von Touri-Bussen und jeder will irgendwelche Kirchen sehen und will Jesus sehen, wie er da oder wo er gelebt hat und so weiter. Christen aus aller Welt kommen. Aber jetzt gerade oder bis zu diesem Sommer ist niemand gekommen. Fast niemand. Und diejenigen, die vielleicht dort waren von euch, können es mir auch bestätigen. Und die haben das gar nicht gecheckt, was es macht, denen lang. Die Israelis in den Armen haben geheult, danke, dass ihr da seid. Es kam ein Fernsehteam, hat über uns ein Interview und eine ganze Reportage gemacht von 7-8 Minuten, einer der größten Fernsehsender in Israel, weil die so begeistert davon waren, dass jetzt gerade Christen und Deutsche nach Israel kommen. Da können wir so einen Unterschied machen und einfach wieder so ein bisschen Heilung dem bringen, was wir in den letzten 2000 Jahren auch verletzt haben in den jüdischen Herzen oder unsere Vorfahren. Genau, unser Platz ist an der Seite Israels, nicht auf der Seite Israels. Und die einzige Frage, die jetzt noch geklärt werden muss, oder eine der Fragen, die jetzt noch geklärt werden muss, ist, wie gehen wir eigentlich mit dem Vorsprung sozusagen um, den wir haben? Weil wir haben ja schon Jesus erkannt, er ist unser persönlicher Retter, gell? Und wir wünschen es ja den Juden, dass sie es auch erkennen dürfen. Wir können es so machen, wie Jesus selbst. Die Bibel sagt uns, dass er vor Gott unser Fürbitter ist, dass er Fürbitte leistet für uns. Also lasst uns vor Gott treten und Fürbitte leisten für das jüdische Volk. Es verlieren immer noch Mütter ihre Söhne im Krieg. Gerade Menschen sind nicht geheilt von dem Trauma, das sie durchgemacht haben vor 2,5 Jahren, selbst wenn sie es überlebt haben. Die Geiseln, die freigekommen sind, sind nicht geheilt. Ja, lasst uns da wirklich in Fürbitte treten für das jüdische Volk. Und damit das auch einfach mal gesagt ist in der ganzen Sache, auch die Palästinenser sind es wert, bebetet zu werden. Gell? Auch diejenigen, die unter uns die vielleicht Schwierigkeiten haben, sagen, Mensch, die haben sich die Hamas selber zur Regierung gewählt und die sind selber schuld. Ey, die leiden auch und die werden vor allem als politischer Spielball benutzt in den letzten 70 Jahren, schon über 70 Jahren. Die Palästinenser sind das Opfer einer Weltpolitik und werden als Ball wie hin und her gekickt. Das ist das Bild, das ich habe für sie und von ihnen. Und es tut mir so unendlich weh. Und lass uns da wirklich auch reinbeten, gell? Ich würde noch gern, wenn ich noch die 2 Minuten kriege, mit euch allen zusammen Psalm 23 lesen. Und zwar auf Israel hin, damit wir einfach nochmal so, es ist ein bisschen veränderter Wortlaut, weil wir sprechen es zuerst Israel zu und dann inkludieren wir uns da immer mit selber. Es ist einfach mal so eine Experience, so eine Erfahrung. Ja? Müsst ihr jetzt nicht jeden Psalm anfangen, zu Hause so zu lesen. Aber lass uns das einfach mal Israel zusprechen. Steht gerne auf mit mir. Wer kann, wer möchte. Wenn der Herr ist Israels Hirte, dem jüdischen Volk wird es an nichts mangeln. Er weidet Israel und uns auf einer grünen Aue und führet uns zum frischen Wasser. Er erquicket die jüdische Seele. Er führet Israel und uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob Israel oder wir schon wanderten im finstern Tal, fürchten wir kein Unglück. Denn du bist bei uns, dein Stecken und Stab trösten uns. Du bereitest vor Israel und vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Du salbest Israels Haupt mit Öl und schenkest uns voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden Israel und uns folgen unser Leben lang. Und die Juden und wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.